Münchenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zur Folge 117 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass dir deine mentale und körperliche Gesundheit ein Anliegen ist. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist zurzeit extrem viel los. Ich will nicht von Stress sprechen, aber es sind einfach sehr, sehr viele Dinge zu tun und die müssen abgearbeitet werden. Gerade in diesen leistungsstarken Phasen ist es wichtig, dass du auf deine Ernährung schaust. Denn sie beeinflusst sehr stark die Performance deiner Leistung, aber auch, und das ist fast noch wichtiger, die Qualität deiner Regeneration. Wenn dich dieses Thema auch so interessiert wie mich, dann bleib heute dabei, denn ich habe einen sehr interessanten Interviewgast für dich. Vor dem Mikrofon habe ich heute den Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Ösli. Er ist ein anerkannter Experte im Bereich der Ernährungswissenschaften, der sich durch seine umfassende Erfahrung in der Beratung von Leistungssportlern und auch Hobbysportlern mit verschiedenen Diagnosen auszeichnet. Jürg setzt dabei vor allem auf analytische Methoden in der Diagnostik, hat eine riesige Datenbank aufgebaut in seiner 15-jährigen Expertise als Ernährungsberater und hat zahlreiche diagnostische Verfahren in der Ernährungsberatung entwickelt. In seinen Analysen der Sportler integriert er einerseits die physiologischen, aber auch die psychologischen Aspekte der Sportler und so entsteht ein ganzheitliches Bild, wo er ganz individuell unterstützen kann. Ja, ich denke, das wird heute extrem spannend für dich. Und ich freue mich schon richtig auf dieses Gespräch. Bevor wir aber starten, habe ich noch einen tollen Fortbildungstipp für dich, denn du hast die Möglichkeit, Jürg Ösli live zu erleben. Ja, ein wenig dauert es noch, aber am 20. September hält Jürg Ösli einen dreistündigen Vortrag im Rahmen der BSBA Trainer Convention 2024. In diesem Vortrag geht er vor allem auf das psychophysiologische Interaktionsmodell ein, das er entwickelt hat. Da geht es um den Einfluss der Psyche auf das physiologische System im Körper im Kontext von Ernährung und Training. Eine ganz neue Perspektive, die sicher einen großen Mehrwert für alle Hobby- und Leistungssportler bietet. Ja, wenn du dabei sein willst, dann hole dir jetzt dein Ticket für die BSBA Trainer Convention im September. Zurzeit gibt es noch die günstigen und limitierten Early-Bird-Tickets dafür, aber dieser Slot endet bald. Schau einfach rein auf bewegungsakademie.at und sichere dir dein Ticket. Ja, die Trainer-Convention wird sicher eine sehr tolle Veranstaltung, weil ja neben Jürg auch viele andere interessante Vorträge und Workshops stattfinden werden. Jürg sitzt inzwischen schon am Mikrofon und ich darf ihn herzlich begrüßen. Mich freut es ja sehr, dass wir uns jetzt einmal live austauschen können, wenn es auch nur am Bildschirm ist. Aber bis jetzt haben wir nur geschrieben und so haben wir mal Möglichkeiten, mehr Informationen auszutauschen. Also, servus Jürg. Ich freue mich, dass du da bist. Jürg, vielleicht wollen wir am Anfang ein wenig auf deine Person eingehen, wo so deine Schwerpunkte sind. Du hast ja früher Leistungssport gemacht und hast dich dann immer mehr auf die Ernährungsberatung spezialisiert. Kannst du uns mit deinen Worten vielleicht diesen Werdegang ein wenig beschreiben?
Also das gibt einen ganz spezifischen Moment. Komme ich vom Gymnasium Richtung aus dem mathematischen Bereich, habe dann einen ganz anderen Bereich studiert. Ich habe Germanistik, Geschichte, Kognitionstheologie studiert, Und bin nachher, habe eine eigene Firma eröffnet und bin danach nochmal, weil ich das im Nahrungsergänzungsbereich war, habe ich nochmal studiert. Und bin dann in der Folge nach Deutschland. Wir waren, also habe ich gearbeitet in der Messstelle des Landessportbundes. Und das war für mich so eine große Frustration, weil ich bin doch ein sehr großer Datenmensch. Und bei der Ernährung konnte man mit einer Pyramide und mit einer Waage arbeiten. Und das wird dem nicht gerecht, was das Thema eigentlich auch beinhaltet. Und ich war sehr eifersüchtig, jetzt in Anführungszeichen, auf die Sportwissenschaftler, auf die Mediziner rund um mich herum. Und das hat mich sehr, sehr immer wieder verwundert, was die alles messen. Und dann habe ich natürlich mit Spiroergometrie, Laktat und so weiter Kontakt gehabt und habe die sämtlichen Geräte dann auch mit in einen Datenpool gestellt, eine eigene Datenbank aufgebaut und geschaut, ja, ist das vielleicht auch gerade eine Spiroergometrie, also die Detail, die neuen Felder-Grafik zum Beispiel, gibt's hier Übereinstimmungen auch zur Ernährung? Zum Beispiel, wenn ich mich Low Carb oder High Carb ernähre, wenn ich frühstücke oder nicht frühstücke, gibt's hier Veränderungen? Und das gibt's sehr wohl. Und diese Daten haben bis praktisch jetzt die letzten 14 Jahre habe ich aufbereitet. Und es geht darum, einfach immer mehr zu erfahren. Und ich glaube, dass die Ernährung einfach einen Datensatz braucht und viel, viel mehr Daten braucht, und zwar einzelne Daten, jetzt nicht nur Meta-Analysen, weil dort der Lebensstil einen unglaublich großen Einfluss hat, sondern wenn wir es schaffen, an der Front, sprich nicht nur im Leistungssport, sondern eben auch bei Erkrankungen, Daten zu messen, spiroergometrische Daten, Laktatdaten, natürlich Körperfettdaten, Blutdaten, dann wird das immer, immer spannender. Und diesen Weg, wie gesagt, bin ich gegangen. Heute können wir viele Dinge zeigen, die, ja, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, gerade was die Psychologie anbelangt, dass die Psyche einen sehr hohen Einfluss hat, aber eben nicht nur das, sondern auch der ganze Aufbau des Menschen, die Verhältnisse zwischen muskulärer Regeneration und auch Herz-Kreislauf-Potenz, also genetische Geschichten. Das heißt, wir schauen heute aufgrund der vielen Daten auch den Menschen komplett anders an. Wir haben drei verschiedene Ebenen, die wir erkennen können. Das Mindset, das am Steuer sitzt, dann hast du ein Motor, Herz-Kreislauf-System mit einer gewissen Potenz der Genetik und des Trainingseffekts und des Trainingserfolgs natürlich. Und dann aber auch die muskuläre Regenerationsfähigkeit, die wieder eine eigene Geschichte ist. Und diese drei verbinden schon mal vieles. Und das heißt, wenn du die drei analysierst in der Regenerationsfähigkeit, dann wird es erst richtig spannend. Weil jeder Mensch hat Engpässe und diese Engpässe zu finden und dann eben auch zu lösen, das ist nicht nur im Leistungssport oftmals der Schlüssel, den gordischen Knoten zu kappen, sondern eben auch bei vielen Erkrankungen und dann auch bis zum Übergewicht. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte einfach Daten und ich wollte die Daten dann mit meinen Mitstreitern analysieren, und da gehören Mediziner, Sportwissenschaftler, Psychologen dazu, die natürlich, weil ich kann das nicht alleine, ich mache das aus meiner Sicht des Ernährungsmenschen, aber dieses Interdisziplinäre, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, das ist etwas, was, glaube ich, was uns weiterbringt im Verständnis rund um den Menschen und die Ernährung.
Wenn du dir also jeden Sportler, jeden Athleten, den du betreust, so individuell anschaust und analysierst und Daten sammelst, dann wird ja auch die Betreuung und die Diagnostik sehr individuell. Ist das sehr aufwendig eigentlich?
Das ist genau der Ansatz, oder? Weil natürlich ist die Wissenschaft etwas unglaublich Wichtiges und Zielführendes auch in vielen Bereichen. Aber wenn du Wissenschaft, reine Wissenschaft anschaust, dann siehst du oftmals, dass der Durchschnittsmensch halt auch nicht zu uns in die Beratung kommt. Das heißt, oftmals sind Normabweichungen genau die spannenden Dinge, die wir optimieren können oder die wir auch analysieren können. Das heißt, Menschen mit überdimensionalen Herz-Kreislauf-Systemen, die dann also zum Teil 150 Kilo schwer sind, aber keinen Bluthochdruck haben und trotzdem noch leistungsfähig sind in verschiedenen Bereichen. Oder diese Abweichung von der Norm, das ist das, was mich immer wieder fasziniert hat. Und wir wollten einfach aufgrund dieser Einzelfälle oder der Summe der Einzelfälle, das sind mittlerweile, sind es glaube ich fast 50.000 Daten, haben wir natürlich die Möglichkeit auch über heuristische Modelle, über jetzt die KI, das momentan das rast in der Analytik, wirklich auch vorher zu berechnen, was für gewisse Menschengruppen unter welchen Voraussetzungen die optimale Lösung ist. Und das ist eigentlich der spannende Weg. Und ich glaube, das ist gerade die größte Möglichkeit jetzt mit den Chatbots. Wir haben momentan das am Laufen im Hintergrund unserer Software, dass wir Menschen analysieren, und wir analysieren die auch in der Psychologie. Und wir sehen, dass oftmals die Psychologie, auch die Physiologie natürlich auch mitbestimmt. Habe ich eine gute Selbstwahrnehmung? Wenn dann nicht, dann überlaste ich mich. Habe ich in meiner Jugendzeit nicht gelernt, mich zu bestätigen? Fühle ich mich für alles verantwortlich? Dann bin ich getrieben durch mich selbst. Das heißt, ich werde dann auch als Sportlerin, als Sportler immer mehr an die Grenzen gehen und die Grenze suchen, weil ich möchte ja mich überbestätigen. Und aufgrund dessen verändert sich die ganze Physiologie. Das heißt, ich werde dann eben nicht in Zone 2 oder Zone 1, 2 trainieren, wenn der Trainerin ein Grundlagentraining auslobt, sondern dann bin ich halt in Zone 3 oder manchmal Zone 3, 4. Und das verändert natürlich die komplette Physiologie. Und das habe ich so oft erlebt, jemand zum Beispiel auch wie Tanja Strohschneider, der ja aus Österreich kommt. Wenn man zu intensiv trainiert, weil man getrieben von sich selbst ist, dann muss ich das verstehen aufgrund der Psyche. Auch als Sportwissenschaftler oder jetzt ich als Ernährungswissenschaftler, weil dann muss ich auch automatisch das Training, also die gesamte Ernährung ein bisschen anpassen, kohlenhydratlastiger machen. Wenn sich jemand perfekt spürt, dann kann ich doch auch fast eine ketogene Ernährung in gewissen Umständen, unter gewissen Bedingungen für Langdistanz und so weiter. Da kann man stundenlang jetzt darüber diskutieren. Aber das verändert sich komplett, wenn der Taxifahrer weiß, was das Taxi soll oder eben nicht, da verändert sich alles. Und dort müssen wir einsteigen.
Du hast ja schon jetzt sehr, sehr viele interessante Dinge gesagt. Lass uns vielleicht ein wenig noch die psychische Seite beleuchten. Du hast ja gesagt, die Psyche ist einer deiner drei Säulen, mit denen du arbeitest. Meine Frage jetzt, inwiefern beeinflusst die Psyche die Leistung und kann man diese mit Ernährung gezielt unterstützen?
Also da gibt es zwei Antworten. Ich glaube, die Psyche ist das A und O. Habe ich die nicht verstanden, kann ich jemanden nicht trainieren und die Ernährung nicht schreiben. Und ich kann dir mal etwas absolut Faszinierendes sagen. Wir haben viele Versuche gemacht. Wir haben insbesondere Frauen während dem Training mehr Kohlenhydrate gegeben und haben gesehen, dass sie insbesondere in den Extremitäten, die Hautfalte, sprechen wir nicht von Körperfett, sondern einfach Hautfalte mit Wasser, alles drum und dran, über die Kalipermessung, dass sie dort abnehmen, und zwar bis zu 20% innerhalb von 2 Wochen. Wir haben dann ebenfalls gemerkt, dass wenn ich das längerfristig durchziehe, dann gibt's eine Gruppe, die ist längerfristig tief und die andere ist praktisch nach 2 Monaten wieder am Ursprung. Das war für mich absolut faszinierend, weil wir auch darstellen konnten, dass die immer intensiv trainieren wollte, sich dann aufgrund von mehr Kohlenhydrate zum Training mehr überlasten konnten. Zuerst mehr Kohlenhydrate zum Training scheint einen Effekt auf die Regeneration oder die Interaktion Faszie und Muskel. Da kann man wieder viel darüber diskutieren und da gibt's viel noch zu forschen. Aber da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Wenn man sich aber komplett spüren will und immer an die Grenze geht, dann können sich plötzlich die Leute deutlich wieder mehr ausbelasten und das führt nachher wieder von einer Zunahme von Hautfaltendicke. Und dann bin ich an eben das ganze Thema mit dem Intervallfasten gekommen. Ich bin immer ein unglaublich offener Mensch. Ich bin, glaube ich, als Mensch polarisierend, aber weil ich eine klare Meinung habe, weil wir eben tausende von Daten haben. Und Intervallfasten war ich sehr unvoreingenommen und habe das einfach mal getestet. Natürlich zuerst mal mit ein paar Dutzend Menschen, heute haben wir tausende von Daten. Und ich habe immer das Gleiche gemerkt. Die Leute sind besser geworden, wenn Sie das Intervallfasten, das Sie Minimum 3-4 Monate gemacht haben, wieder in eine klassische Ernährung, Frühstück, Mittagessen, Abend wenig, 12 Stunden Essen, 12 Stunden Ruhe, 4 Stunden vorm ins Bett gehen, dann 8 Stunden Ruhezeit. Das ist so das Klassische. Ich bin ein Schüler des Dr. Nikolai Worm, also klassische Logi-Ernährung, so Mischen zwischen mehr oder weniger Kohlenhydrate. Aber wenn ich den Menschen dann eben das Intervallfasten, wir sprechen von Mittag bis Abend, umgedreht habe, alle haben eine deutliche Leistungsverbesserung gehabt, ohne Ausnahme. Eine deutliche Verbesserung der VO2 Max, ohne Ausnahme. Aber, und jetzt wird spannend, es gab Leute, die haben leicht zugenommen und es gab niemand, der nicht gesagt hat, ich habe früher härter trainiert. Weil es scheint auch hier einen Zusammenhang zu geben, Ausbelastbarkeit, psychologische und intermittierendes Fasten. Wir können darstellen, dass das intermittierende Fasten Sauerstoffaufnahme im höheren Bereich über die Spiroergometrie reduziert. Das heißt, du wirst automatisch weniger Sauerstoff ins System bekommen. Über welche Mechanismen haben wir keine Ahnung. Das müsste jetzt auch an einer Universität müsste das gezeigt werden. Aber wir sehen, dass es so ist. Das heißt, du hast eine fantastische Grundlage, aber dann im Zone 4-5 Bereich, da wird die Person automatisch deutlich an Widerstandsfähigkeit verlieren. Und das hat einen Zusammenhang an das Spüren des Trainings, wie ich mein Training spüre. Und jetzt gibt's wieder zwei Menschentypen. Die einen, die wollen sich ausbelasten und weil sie durch die Psyche runterreguliert werden, können sich weniger ausbelasten. Wenn ich mich weniger ausbelaste, dann habe ich auch weniger Hunger und dadurch nehmen die ab. Das heißt, der eigentliche Effekt des intermittierenden Fastens bei Sportlerinnen und Sportlern, des Abnehmens, hängt vielmehr mit der Belastbarkeit des Systems zusammen, denn mit einer sinnvollen Ernährung. Und das heißt, wenn die Menschen eine optimale Ernährung pflegen würden und sich nicht überlasten, würden sie auch nicht zunehmen. Und das war für mich auch einer der ganz großen Verständnisschlüsse der letzten Jahre, weil ich einfach gesehen habe, die Belastung und die Überlastung, die da auch wieder auf Auswirkungen hat auf den Hunger. Also das kennst du auch, wenn du ein paar Mal zu intensiv trainierst, dann hast du automatisch mehr Hunger, Lust auf Süßes oder Ähnliches. Und wenn die Menschen sich dauernd belastet aufgrund einer psychologischen Situation, Kompensation, wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner Leistung, da trainiere ich noch härter, dann ergibt sich natürlich automatisch solche Überlastungssymptome und dann eben auch Körperfett zunehmen, weil ich automatisch auch mich sportlich dann mehr an die Wand fahre, wenn ich so sagen darf. Und das sehe ich als spannende Wechselwirkungen. Ich glaube eben, hier muss unglaublich viel geforscht werden, wird auch hoffentlich noch. Aber darum brauchen wir einfach Daten. Oder was ich möchte momentan ist einfach viele Daten sammeln und auch früher oder später diese Daten noch mehr teilen mit Leuten, die eben auch, wir machen heute schon Abschlussarbeiten von Fachhochschulen, die auf unseren Daten eben beruhen, beziehungsweise bei denen wir nachfragen, was braucht ihr sonst noch für Daten und bei denen wir nachher gewisse Outputs machen können. Das ist, finde ich einfach eine wichtige Geschichte. Auch als Firma, die ich habe, aber schlussendlich muss die Ernährung weitergeführt werden als Verständnis.
Du hast schon die Wichtigkeit der Kohlenhydrate erwähnt für die Energiebereitstellung. Andererseits erleben wir ja gerade die Low-Carb-Bewegung. Also sehr viele Menschen wollen gerade Kohlenhydrate einsparen, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler. Wie siehst denn du diese Diskrepanz? Einerseits brauchen wir die Kohlenhydrate, um überhaupt Energie bereitstellen zu können, um liefern zu können, ist ja der wichtigste Energielieferant für den Körper. Andererseits gibt es diese Gegenbewegung. Wie geht das zusammen und wie siehst du das?
Das sehe ich natürlich. Also jeder Trainingsreiz, vor allem auch im mitochondrialen Bereich, also Sauerstoffaufnahme, Mitochondrien, AMPK und so weiter, die ganze Geschichte, es wird nur dann richtig produziert, wenn du vorher die Speicher voll hast. Das sind so die klassischen Punkte, das wird oftmals auf die Seite gelegt. Aber es ist natürlich schon auch stimmig, manchmal Low-Carb-Ernährung, ein bisschen Kohlenhydrate reduzieren, das kann auch machen, gerade mit dem Fett-Training, Fettstoffwechseltraining kann das auch mal Sinn machen, das zu reduzieren. Ich habe viele Langdistanz-Ausdauerleute auch mit wenig Kohlenhydrate versucht durchzufuttern und es geht ohne weiteres bis zur ketogenen Ernährung. Auch hier haben wir zum Teil sehr spannende Effekte gehabt. Aber wenn man, also ich kann es mal so sagen, ich bin momentan genau daran, das so aufzudröseln. Ich habe eine neue Pyramide entwickelt, bei dem man die Kohlenhydratmengen selbst eben auch herausfinden kann. Und das Ganze bin ich jetzt am Schreiben, es geht darum, oder du hast eine Pyramide, die Spitze ist anaerob und die Basis ist aerob. Das wird natürlich beeinflusst, A, durch Alter, auch mitunter Geschlecht, aber Genetik, vor allem Typ 1 Muskel, Typ 2 Muskel, dann natürlich in Trainings, wenn ich ein Langdistanz Ultra-Ausdauersportler bin wie Christoph Strasser oder wenn ich irgendwie ein Beachvolleyballer bin, dann ist das eine komplett andere Geschichte. Und das heißt, was muss ich stimulieren? Und dann sehe ich automatisch in der Mitte, habe ich so eine klassische 40-40-20, 40% Kohlenhydrate, 40 Fett, 20 Eiweiß, das ist so das Klassische. Und je weiter unten, desto mehr aerob, weil ich kann auch über die Ernährung einen aeroben Effekt erzielen oder einen anaeroben Effekt, wenn ich mehr Kohlenhydrate liefere, insbesondere zum Alltag oder im Training. Das heißt, über diese Pyramide kann ich mehr einteilen, bin ich weiter oben oder weiter unten. Was ist dann die Summe dessen, was als Output aus der Ernährung kommen soll? Und ich glaube, das ist etwas, was doch vieles beantworten kann nachher. Man sucht immer als Ernährungs-, glaube ich, Berater, Wissenschaftler, versucht man immer diese Verbindung zu machen zwischen dem Mensch und einer Pyramide. Da gibt's viele und ich habe mich halt immer gefragt, warum gibt's so viele und alle scheinen ja recht zu haben. Und dann versuche ich mal alles unter einen Hut zu bringen, eben mal Low Carb bis zu ketogenen Ernährung bei gewissen Erkrankungen, manchmal auch sinnvoll und natürlich dann zu High Carb bei intermittierenden Sportarten absolut sinnvoll, weil sonst haben die Jungs wieder keine Energie. Also ich habe lange im Profi-Eishockey und tut mir übrigens gestern noch leid für die Österreicher. Ihr habt wirklich gut gekämpft.
Mir tut's auch leid.
Entschuldigung. Nein, aber...
Streu nicht Salz in die österreichischen Wunden, lieber Jörg.
Viele Jungs sind auch noch durch meine Finger, die jetzt auch in der Nationalmannschaft zum Teil sind und da haben wir viele ausprobiert, mit oder ohne Kohlenhydrate und an einem intermittierenden Sporttag kommst du einfach nicht dabei, da kommst du nicht vorbei mit High Carb, die müssen Kohlenhydrate futtern, sonst haben sie keine Energie. Also eben, ich glaube, hier muss man wirklich sehr differenzieren und ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Geschichte oftmals, gerade was ich für ein Muskeltyp natürlich bin, was habe ich für Ziele. Und dann ist auch immer die Frage, oder was heißt grundsätzlich dann auch Low Carb? Da kann man alleine einen Abend diskutieren. Low Carb für uns heißt halt wirklich, wir sind im Bereich essentieller Bedarf, Zentralnervensystem und Erythrozyten. Das sind so zwischen 130 bis 170 Gramm. Da gehen wir auf 110% Norm. Dann sind wir vielleicht bei 150 bis 170 Gramm. Dort setzen wir jetzt Low Carb an. Alles, was drunter ist, ist Low Carb. Alles, was drüber ist, ist wir nennen das Reduce Carb, wenn es knapp drüber ist, oder Non Carb ist im 40% Bereich. Und so kann man eben doch relativ genau, je nach Sportart auch, die optimale Verteilung wählen.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer, die machen aeroben Sport, gehen laufen, gehen Radfahren. Welche Ernährung wird denn für diese Sportler Sinn machen? Was wären da so deine Tipps? Also was sollte man essen von den Makronährstoffen her und wann?
Da kommt es wirklich darauf an. Also ich bin jetzt, das ist vielleicht auch ein Beispiel, ich bin jetzt 53 Jahre alt, ich habe letztes Jahr meine Radtour, dann Wintertour nach Etretat, das sind 830 Kilometer gemacht und ich habe mich vorbereitet mit eigentlich, ich darf jetzt nicht eine Marke nennen, aber mit Eis, also mit Speiseeis während dem Training, weil es einfach am meisten Spaß gemacht hat. Ich nehme klassisch einfach viele Kohlenhydrate und es hilft mir, auch in der Fettverbrennung. Das heißt, für meinen Muskeltyp ist das absolut optimal, auch in der Langdistanz. Und das finde ich jetzt auch etwas, wenn ich dann nicht gerade im absoluten Hochleistungsbereich bin, dann ziehe ich das auch durch. Wenn ich jetzt ein Fettstoffwechseltraining machen würde im tiefen Bereich, Zone 1-2 Bereich, dann würde ich wahrscheinlich aber auch mal ein Frühstück einfach Eier, vielleicht auch mal eine Fettstoffquelle nehmen, um eben möglichst wenig Kohlenhydrate zu liefern, um die Enzymatik zu optimieren in dem Bereich.
Okay, das heißt, du kannst so die Verbrennung der freien Fettsäuren ein wenig ankurbeln. Wenn man das noch mehr unterstützen möchte, kann man ja auch nüchtern trainieren, also ohne Frühstück, damit vorher keine Kohlenhydrate gefuttert werden. Wie stehst du zum nüchtern Training?
Das ist natürlich nicht nur Theorie, das ist auch Wissenschaft in dem Sinne, aber ich sehe schlussendlich, versuche ich immer den Menschen dahinter zu sehen, der am Morgen nüchtern trainiert und dann mit einem vielleicht mal 1,5 Stunden Mann macht so ein 1-2 Training, super fit, hat dann schon mal einen Kalorienbedarf von 800 bis 1000 Kalorien die Stunde, zum Beispiel auf dem Rad, laufen natürlich mehr. Und dann habe ich relativ schnell mal ein Defizit von 1200 bis 1500 Kalorien. Optimalerweise würde ich ja nach dem Training auch keine Kohlenhydrate nehmen, um den Effekt noch zu verbessern. Das heißt, bis Mittag nichts oder dann wirklich Fett. Und das bin ich dann in einem zu großen Defizit, was dann am Abend dann zu Heißhungerattacken führen kann. Und das führt dann wieder zu negativen Effekten. Das heißt darum, ich bin jetzt niemand, der gerne mit den Athletinnen und Athleten ein nüchtern Training macht, sondern wenn, dann wirklich Fettquellen. Da gibt's Cookies, die man machen kann aus Kokosfett, MCT-Öl, vielleicht ein bisschen Mandel, um ein bisschen Eiweiß dazu zu haben. MCT und Kokosfett hat einen hohen Anteil an eben mittelkettigen Triglyceride, die dann relativ schnell zu Keton umgeformt werden, um eben auch diese Stoffwechselprozesse zu optimieren. Und ich habe gesehen, dass das, wenn man das eben auch macht, super schnell geht. Und also man kommt dann eben auch relativ immer schneller in die Ketose. Das ist etwas, was schlussendlich jeder Sportler auch als Positives dann rausnehmen kann. Darum, ich möchte eigentlich am liebsten niemanden in ein nüchtern Training reinbringen. Und ja, wir sehen positive Effekte, absolut. Aber wir sehen gegenüber einem Fett-Loading-Training keinen Unterschied. Wir sehen keine Verbesserung, aber wo wir die Verbesserung sehen, an den Food-Cravings am Abend. Das heißt, auf sportwissenschaftlicher Ebene kein Unterschied, ernährungswissenschaftlicher würde ich sagen, ja, auch kein lokal, aber aus psychologischem Hintergrund, man hat dann nicht das Gefühl, man versagt, wenn man am Abend noch Heißhunger hat, weil man es eben dann die Kalorien noch kompensieren muss.
Ja, ich mache das eigentlich regelmäßig. Ich esse ganz selten Frühstück, mache aber relativ häufig Training am Morgen, entweder Ausdauertraining oder auch Krafttraining, und das macht mir eigentlich wenig bis gar nichts. Also ich bekomme dann auch keine Heißhungerattacken. Ich merke dann schon, dass ich zu Mittag einen relativ großen Hunger habe, aber dann kann ich ja eh was essen. Ne?
Nein, Erich, das kommen wir an einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du richtigerweise ansprichst. Weil es gibt Menschen, die können das. Die Frage ist, kann ich es beim Leistungssportler? Habe ich einen positiven Effekt? Und wir sehen eben, dass der Leistungssportler sich nochmal die letzten Prozente vergibt. Wenn er das immer macht, weil schlussendlich ist, also das sehen wir, hast du dann noch eine höhere Widerstandskraft im höheren Bereich. Gerade jetzt die Langdistanzsportler, würde ich sagen, die profitieren nicht unbedingt, aber jetzt gerade so Sportler im Mittelbereich bis olympische Distanz, zum Beispiel Triathlon, wenn man das ab und zu macht, überhaupt kein Thema. Aber mehrheitlich ist es positiv, wenn ich eben wirklich ein Frühstück esse. Mach doch das mal.
Nein, ich mache es ja im Urlaub frühstücke ich immer.
Und wie geht's dir dabei?
Ja, gut. Also da laufe ich aber auch vor dem Frühstück und danach gibt's dann eh was Leckeres zu essen. Das heißt, ich warte dann nicht mehr so lange bis Mittag, bis zur ersten Mahlzeit. Ja. Ich habe dann eher längere Pause bis zum Abendessen. Da gibt es maximal eine Kleinigkeit dazwischen dann.
Die große Geschichte ist ja eigentlich, oder was stimuliere ich im Körper? Aufbau oder Ökonomisierung, AMPK oder mTOR, das ist so die große Geschichte. Und das heißt, ich habe einfach versucht, was du machst, habe ich auch mal versucht. Aber ich habe dann gesagt, okay, wann gebe ich dem Körper optimalerweise die Nährstoffe, die er braucht? Ich gebe es ihm dann, wenn er unter einem gewissen Stress steht. Das heißt Antioxidantien und so weiter. Das heißt, von morgen früh bis vorm ins Bett gehen, weil ja noch die Magenpassage Minimum mal 3-4 Stunden dauert. Das heißt, das wäre ja optimalerweise so 4-5 Stunden vorm ins Bett gehen Schluss. Und das hat sich für uns datenbasiert gezeigt als Optimum. Und dann kommt eben wieder die Psyche und dann sagt der Erich, aber für mich ist es am einfachsten und ich habe am wenigsten Stress. Und darum ist es, jedes System ist ein eigenes und der schlussendlich entscheidet jeder Mensch auch, was für ihn das Beste ist.
Stichwort Psyche noch, wie äußert sich die Ernährung auf die kognitiven Prozesse? Denk da an das Kurzzeitgedächtnis, an die Konzentration, an den Fokus und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate zuführe oder vielleicht gar nichts isst, gibt es da Befunde von dir oder Daten?
Das müsste ich jetzt aufbereiten, um dir das direkt auch zeigen zu können. Das wäre zum Beispiel auch spannend für den Herbst. Aber ja, da gibt es unglaubliche Zusammenhänge. Schlafqualität natürlich, am Morgen früh frische, auch Ermüdungserscheinungen über den Tag, Konzentrationsfähigkeit, das erfassen wir statistisch. Jede Woche retrospektiv der Kundinnen und Kunden und analysieren natürlich auch die Herz-Kreislauf-Systeme, was trainieren sie, wie essen sie und so weiter. Und du siehst natürlich zu Beginn immer wieder große Änderungen. Und dort, ich habe jetzt heute zwei Fälle gehabt am Nachmittag, das sind berufstätige Sportler, also eine Sportlerin, ein Sportler, und die haben deutlich mehr gegessen gegenüber früher, zumindest das, was sie sagen. Gewicht ist stabil geblieben. Wir haben eine VO2-Max-Erhöhung beim Mann gehabt um 10%, bei der Frau um 25%. Und zwar, weil sie eben sich besser ernährt haben und jetzt aufpassen, nicht weil sie mehr trainiert haben, sondern weniger, weil sie sich weniger überlastet haben. Und das ist eben auch wieder der spannende Mann, hat eigentlich nie Krafttraining gemacht, hat immer Krafttraining gemacht, nie Ausdauer, das ist einfach erklärbar. Die Frau hat oftmals Ausdauer gemacht und sie war so überlastet, weil sie jetzt endlich mal in einer optimalen Belastung drin war und dazu deutlich mehr gegessen hat, hat sie eine deutliche Verbesserung der VO2-Max gehabt. Und solche Geschichten sind immer wieder spannend im Einzelfall. Und das ist eben das, Wissenschaft ist das eine, aber wenn ein Mensch vor mir ist, dann muss ich dieses System erklären können. Und das ist ja eigentlich Ingenieurwesen und nicht formale reine Wissenschaft. Und wem muss ich jetzt gerecht werden? Also, um deine Frage zu beantworten, je besser die Fitness eines Menschen ist, und das hängt auch mit dem Essen, mit der Essensverteilung zusammen, desto mehr Energie hat er im Alltag, desto beweglicher wird er, auch das messen wir, desto neugieriger wird er, desto weniger kontrolliert muss er sein und so weiter. Das sind ganz, ganz spannende Zusammenhänge. Und da sind auch deine Studierenden mal eingeladen, hier dann auch mit diesen Statistiken zu arbeiten. Das wäre auch eine spannende Geschichte.
Lass uns vielleicht noch, du hast ja kurz die Tanja Strohschneider erwähnt, die du ja auch, für die du eine Diagnostik gemacht hast, das ist eine Triathletin, eine österreichische. Ja. Und ich habe mir das auch kurz angeschaut, sie hat das Problem gehabt, dass sie immer mehr zugenommen hat, obwohl sie immer weniger gegessen hat, weil sie eigentlich falsch beraten wurde. Vielleicht magst du uns die Geschichte kurz erzählen und wie es dann dazu kam, dass sie abgenommen hat, obwohl sie mehr gegessen hat. Das ist ja höchst spannend.
Also ich glaube, man muss hier mal das System Tanja Strohschneider verstehen. Es ist eine der drei Frauen mit dem absolut größten Herz-Kreislauf-System, Herz-Pump-Volumen, das ich je gesehen habe. Die anderen beiden sind alles Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin. Und ich habe sie gesehen bei mir und ich dachte, es ist unmöglich. Also, das ist unmöglich, dass die nicht die Welt rockt. Und dann wurde mir relativ schnell mal auch klar, wenn du einem Menschen zu wenig Nährstoffe gibst, dann scheint es Schutzsysteme im Menschen zu geben, die wir bisher nicht verstanden haben. Die Insulinsensitivität nimmt ab, die Einspeicherung wohl in die Körperfettreserven scheint hochzufahren. Das sind alles Dinge, die versteht man heute. Aber in dieser Menge, in dieser Größe war man dann doch erstaunlich. Ich habe sie kennengelernt mit 72, 73 Kilo. Wir waren dann innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, auf 62 Kilo runter. Ich habe ihr statt 1800 Kilokalorien gegeben, Aber für mich eben das Entscheidende, und da, das würde ich eben sagen, ist, das war der eigentliche Game Changer, war, dass sie plötzlich nicht mehr nur im Mittelbereich trainiert hat, vor allem im tieferen Bereich. Sie hat dann wirklich eine klassische Polarisierung gemacht, weil ich verstehe ja heute immer noch nicht, warum das polarisierte Training nicht ein Ernährungswissenschaftler erfunden hat, weil ich sehe, wenn ich jemand in Zone 2, 3 trainieren lasse oder Zone 1 tief, dann ist das ein unfassbarer Unterschied vom Defizit am Ende des Tages, wenn ich eine Ausfahrt mache von 4 bis 5 Stunden. Und aufgrund dessen scheint der Körper dann vermehrt auch Eiweiß abzubauen, katabole Prozesse, Wasser einzulagern, und viel von dem Gewicht scheint mir eben, wenn ich die Bilder nochmals Revue passieren lasse, doch auch Wasser gewesen zu sein. Plötzlich trainiert sie deutlich tiefer, Fettstoffwechsel wird verbessert, weniger Eiweißabbau, weniger Wasserretention, und somit gehen einfach mal 5-6 Kilo weg. Zusätzlich kann sie intensiver trainieren, die physiologische Resilienz wird besser, sie nimmt Nährstoffe zum Training, dass sie, also vor allem vor Training, während Training, um diese Effekte von AMPK und so weiter noch zusätzlich zu verbessern und nach dem Training halt wirklich reduzieren. Und das war, glaube ich, der Game Changer, das entsprechende Steuern, wann esse ich was. Es gibt auch hier Untersuchungen, die sagen, das sei nicht der Fall. Wir haben genügend, bei denen wir es beweisen können, dass es anders ist. Und bei ihr war das der Game Changer zusammen mit der richtigen Trainingssteuerung. Das eine, ich hätte nichts machen können, wenn die Trainingssteuerung nicht angepasst worden wäre. Und ich glaube auch meines Erachtens, der Trainer hätte weniger machen können oder hätte sie weniger nach vorne bringen können. Auch in dem Thema hätte sie zu wenig gegessen, weil dann wäre auch oben raus im Spitzenbereich wäre nichts gegangen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das ist ein wunderschönes Beispiel, wenn man die Bilder sieht, das ist unmöglich. Aber faktisch, oder man sieht vor allem das Vorherbild sehr wässrig im Bauchbereich. Wir machen Kalipermessungen mit allen Athletinnen und Athleten, und das spürst du auch, wenn du das misst. Also diese Haptik des Messens ist auch immer wieder spannend, weil man ein bisschen Qualität sieht, auch vom Fett. Und wenn das so wässrig ist, ist meistens oftmals eben auch eine Überlastung der Fall. Und auch hier gibt's noch viel, viel zu forschen.
Und wie lange hat dieser Prozess dann gedauert bei Tanja?
Seitdem, dass sie es dann wirklich umgesetzt hat im Training, und das war dann eine Sache von einem Monat, zwei, und dann ging es einfach nach unten. Also das war wirklich, es war Klick und dann weg. Aber seitdem sie an den Punkt gekommen ist, dass sie weniger intensiv trainiert und dann parallel dazu eben wirklich zum Training vor allem Nährstoffe zuführt, was für sie ganz wichtig ist, weil sonst kommt sie in ein massives Defizit und dann schadet es dem Körper. Das hat, glaube ich, 2-3 Jahre gedauert, bis sie das wirklich umgesetzt hat.
Du hast ja das psychophysische Interaktionsmodell entwickelt. Das hast du uns, glaube ich, anfangs schon erklärt mit diesen 3 Säulen, dass die Wechselwirkungen zwischen der psychologischen Verfassung, den mentalen Bedürfnissen und den physiologischen Kapazitäten des Körpers beschreibt. Und dazu machst du ja auch am 20. September eine Online-Fortbildung über die BSBA Bewegungsakademie. Da freue ich mich schon drauf. Das wird eine circa 3-stündige Fortbildung werden. Was erwartet denn die Teilnehmer in deiner Fortbildung?
Ich werde ganz viele Beispiele für sich sprechen lassen, damit auch, glaube ich, schlussendlich Sportwissenschaftlerin oder einfach Zuhörerin, Zuhörer mal ein Bild bekommen, was kann man sehen im Bereich von der Analytik? Oder was sind die Voraussetzungen? Und dort geht es wirklich um viele Beispiele. Was ist die Physiologie eines Menschen, die Psychologie eines Menschen? Faktisch kann ein Formel-1-Fahrer mit dem Fiat Punto durch die Welt? Nein, nicht. Was ist das Problem? Er wird das Auto an die Wand fahren, Motorplatzer wegen zu hoch gedreht. Und genauso, wenn mein Kopf zu viel will und mein Körper das nicht kann, dann überlaste ich mich und dann gibt's eine Sollbruchstelle. Diese Interaktion, wie kann der Kopf seinen Körper nicht überlasten, beziehungsweise wenn Überlastungen geschehen, wo geschehen sie? Das ist das, was sehr, sehr spannend ist. Und da bringe ich, wie gesagt, mal erstens Modelle und dann viele Beispiele, um das eben auch zu zeigen, wie bringe ich im Einzelfall Sportlerin, also klassische Problemfälle, ist deutlich zu wenig oder hat Übergewicht, wie kann ich diesen Menschen helfen und wo ist der Ansatz? Also jedes Mal ist ja oftmals der gordische Knoten, ich habe psychologische Effekte, ich habe ernährungstechnische, ich habe Trainingseffekte, wo muss ich ziehen, wo ist der Beginn? Oftmals im psychologischen Ernährung oder dann eben auch im physiologischen Bereich, wie können wir das analysieren und das eben nicht mit Kaffeesatz, sondern mit Daten basiert, dass man hier keine Zeit auch verliert. Das möchte ich an diesem Abend zeigen und hier einfach auch Menschen mitreißen in ein unglaublich spannendes Feld, das, glaube ich, wirklich auch für die Zukunft vielversprechend ist, für den Verständnis des Menschen, der Sportlerin, des Sportlers, aber auch wirklich des Menschen.
Ja, das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. Wird bis September dein neues Buch schon fertig sein?
Ich hoffe, das wird in 2 Wochen fertig sein. Nein.
Oh, so schnell schon, ja?
Nein, ich habe mich dagegen verwehrt, etwas zu schreiben, weil ich fand es immer so trivial. Und dann, wenn ich es geschrieben habe, war es schon wieder überholt. Und jetzt habe ich mal einfach Zusammenfassung von Kohlenhydrate. Für was sind Kohlenhydrate gut? Der nächste Buch ist eben dann über die Pyramide und dann geht es darum, dass wir einen Körper lesen können. Das sind Bücher, die sicher vor dem Herbst auch im praktischen Eigenpublishing dann erscheinen als PDF und die werden hundertprozentig geschrieben sein. 2 bin ich praktisch schon durch. Das eine ist momentan in der Revidieren und nochmals überarbeiten. Ich habe natürlich auch hier Leute, Sportwissenschaftlerinnen und auch einen Arzt, der mir das Ganze nochmal querliest, dass ich hier auch alles wirklich auch so bringen kann.
Ja, sehr gut. Vielleicht können wir die Bücher dann noch vorstellen, einmal in einer eigenen Podcast-Episode. Würde mich freuen.
Würde mich natürlich freuen. Ja. Vor allem, ich glaube, das würde mich sehr freuen, diese Pyramide, weil ich glaube, dass gerade für Sportwissenschaftler eine ganz spannende Geschichte werden kann.
Lieber Jörg, zeitlich sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ich möchte dir für das außerordentlich tolle Gespräch danken. Ich wünsche dir alles Gute. Wir werden uns im Herbst wieder hören und sehen. Und bis dahin alles Gute bei der Fertigstellung deiner Bücher. Und wir freuen uns alle, wenn wir die dann lesen können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du dabei sein willst bei der Fortbildung, dann schau rein auf bewegungsakademie.at und sichere dir jetzt dein Early-Bird-Ticket zu einem günstigen Preis.
Und ich bedanke mich herzlich, freue mich auch und ich bin überzeugt, dass ich einen spannenden Abend hier zusammenwürfeln kann. Danke dir und guten Appetit wünsche ich noch. Schönen Abend.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.